Ja, guten Morgen. Mein Name ist Susanne Wustl. Ich stelle mal dieses Ding hier auf die Seite. Das schaut so gefährlich aus. Ich möchte mich gerne noch ein bisschen mehr vorstellen. Also, wie ich schon gesagt habe, mein Name ist Susanne Wustl. Ich komme aus Freilassing. Ich bin die Frau von Bernd Wustl. Wir haben beide die Agape-Gemeinde in Freilassing gegründet. Ich weiß nicht, ob jemand von der Gemeinde schon mal was gehört hat. Einer, super, der Martin Heidenreich ist mein Kollege, der hat das Büro neben mir und von dem soll ich euch ganz, ganz herzlich grüßen, hat er mir extra gesagt. Und wie gesagt, wir haben die Agape-Gemeinde gegründet und leiten sie bis heute und wir haben auch den Philippusdienst gegründet, ein christlich-jüdischer Versöhnungsdienst, von dem ich euch heute was erzählen möchte. Und wir teilen uns immer die Arbeit so ein bisschen auf. Wir machen beides, Gemeinde und Philippusdienst. Aber das Gute ist, wenn man als Ehepaar unterwegs ist, kann man sich auch teilen. Und das machen wir heute. Bernd predigt bei uns in der Gemeinde und ich hier. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich total, euch kennenzulernen. So weit seid ihr ja nicht weg. Und ich fahre öfter mal durch Wasserburg, wenn ich meinen Bruder besuche, der ist Pfarrer in Grafing und da komme ich hier öfter mal vorbei und dann werde ich jetzt in Zukunft immer an euch denken. Freut mich total. Und ihr werdet auch merken während meiner Predigt, dass ich auch viel von meiner Person mit reinbringe, weil das, was wir machen, ist nicht einfach irgendwas, sondern es ist uns eine Herzensangelegenheit und so werdet ihr auch noch einiges heute von mir erfahren. Ich habe die Predigt betitelt, Gott ist ein gnädiger Gott für die Juden. Und die Frage für eine Gemeinde in eurer Größe ist natürlich schon, soll man sich um dieses Thema Israel, Juden eigentlich überhaupt kümmern? Ist es nicht irgendwie so ein exklusives Spezialthema? Und ich weiß, wir haben unsere Gemeinde gegründet und in einer Gemeindegröße wie diese muss man einfach alles machen. Man ist zuständig für die Kinderbetreuung, fürs Putzen, für den Lobpreis, für die Predigt, für die Deko, einfach für alles und Gebet und Gemeindeversammlung und da ist man so beschäftigt und dann ist wirklich die Frage, ob man sich nicht zuallererst mehr darum kümmern soll, dass man eine vernünftige Kinderstunde auf die Reihe bringt und so oder ob man sich den Luxus quasi erlauben kann, auch noch sich um das Thema Israel zu kümmern. Ich persönlich glaube, ja, dass es unbedingt in jede DNA einer Gemeinde gehört, wirklich von Anfang an, egal in welcher Größe, weil Gottes Liebe zu seinem Volk kein Nebenschauplatz ist. Es ist kein Spezialthema, sondern es ist eigentlich das alles beherrschende Thema der Bibel. Die Bibel selbst ist rein von jüdischen Autoren geschrieben und ist zunächst eigentlich auch für Juden geschrieben. Und die Bibel erzählt uns von Anfang bis zum Ende die Liebe Gottes zu seinem Volk, die Geschichte, die er mit ihnen hat, die Höhen und Tiefen, die Aufs und Ab, alles in allererster Linie von Juden und für Juden geschrieben. Erst dadurch, dass die Juden ihren Messias Jeschua HaMashiach abgelehnt haben, ist das Evangelium eigentlich erst zu uns gekommen, rund um die ganze Welt, zu uns Nichtjuden. Und die Liebe Gottes zu seinem Volk ist in seiner DNA festgeschrieben. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, deswegen sollte die Liebe zu seinem Volk, zu Gottes Volk, auch in unserer DNA festgeschrieben sein. Weil Gott möchte unbedingt, dass sein Volk ihn erkennt, den Messias erkennt. Und als Jesus hier auf der Erde gelebt hat, hat er gesagt, für die, die mitschreiben, sage ich immer noch die Bibelstellen dazu, Matthäus 15, Vers 24, Jesus hat gesagt, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Klingt ein bisschen strange in unseren Ohren, aber sogar der Heidenapostel, der sogenannte Heidenapostel Paulus, hat es nochmal wiederholt. Der Römerbrief ist heute schon mehrmals zitiert worden. Dieser Ausspruch von Paulus steht in Römer 10, Vers 1. Da sagt Paulus: Der aufrichtige Wunsch meines Herzens und mein Gebet zu Gott für sie, also gemeint sind die Juden, für die Juden, geht dahin, dass sie gerettet werden. Und jetzt gebe ich noch eins drauf. Als Jesus die Apostel ausgesandt hat, hat er sehr, sehr spezifisch den Auftrag an sie gegeben, im Matthäus 10, Vers 5. Er hat zu ihnen gesagt: Den Weg zu den Heidenvölkern schlagt nicht ein, geht vielmehr nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jetzt wissen wir natürlich, dass heute, 2000 Jahre später, das Evangelium doch um die ganze Erde ging, Gott sei Dank, und unzähligen Menschen, Nicht-Juden, Jesus als ihren persönlichen Heiland erkannt haben. Aber dieser Auftrag, den Juden ihren Messias zu bringen, Yeshua HaMashiach zu verkündigen, hat sich bis zum heutigen Tag nicht erledigt. Vielmehr sind wir dazu berufen, die Juden auf ihren Messias aufmerksam zu machen, indem wir sie zur Eifersucht reizen, steht auch im Römerbrief. Habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber du bist Expertin für den Römerbrief, du kannst es ihnen sagen. Du kannst also zum Beispiel, wenn du einen Juden triffst, ihn zur Eifersucht reizen durch verschiedene Dinge. Also du kannst zum Beispiel sagen: Dein Messias hat mich gerettet. Dein Messias hat mir Liebe geschenkt. Ich lese jeden Tag über das Leben von deinem Messias. Und wenn er dann schon ein bisschen nervös wird, sagst du: Kennst du deinen Messias? Es wäre eine Möglichkeit. Deutschland ist das Einwanderungsland Nummer 1 für Juden. Wisst ihr vielleicht gar nicht, ist aber so. Aus der ganzen Welt, besonders aus den ehemaligen Sowjetstaaten kommen sie. Die Wahrscheinlichkeit, einen von ihnen zu treffen, wird immer größer. Und ich möchte euch wirklich ermuntern, als Gemeinde und auch als einzelne Personen Kontakt zu suchen zu Juden. Da gibt es zum Beispiel etwas, das nennt sich Netzwerk der Gastfreundschaft. Da kann man sich einklinken und kann sich melden und sagen: Hallo, wenn ein Jude hier als Tourist hierher kommt, ihr lebt in einer touristisch sehr interessanten Region von Deutschland, ich würde ihn beherbergen. Und dann könnt ihr so einen Juden beherbergen und dann so erzählen, wie ich euch gerade eben gesagt habe. Ich habe viele, viele Juden getroffen in Israel, die an Jesus glauben. Die nennen sich messianische Juden, die Juden, die an Jesus glauben. Und die sind durch so ein Netzwerk der Gastfreundschaft, haben sie wirklich Jesus kennengelernt. So ein Netzwerk gibt es in Neuseeland schon ganz, ganz viele Jahre. Und bei uns ist es für Leute so in eurem Alter da, ganz große Mode, nach Neuseeland zu reisen, und für die Israelis ist es auch so. Die reisen sehr, sehr gern nach Neuseeland, und durch so ein Netzwerk der Gastfreundschaft sind sie bei Christen gelandet, und die haben das so gemacht, wie ich euch eben gerade erzählt habe. Die haben wirklich Juden zur Eifersucht gereizt. Dann haben die sich gedacht: Also dieser Nicht-Jude, der kennt die Bibel viel besser, als ich sie kenne. Das kann ja wohl gar nicht sein. Und so sind viele, viele zum Glauben gekommen. Wenn ihr anfangt zu verstehen, dass es auf Gottes Herzen ist, dass sein Volk ihn erkennt, dann beginnt auch in euch der Wunsch, bei diesem Werk Gottes dabei zu sein. Wenn ihr Gemeinde baut, und es tut ihr hier, dann schaut nicht nur auf das ganz Offensichtliche, das, was ich vorhin gesagt habe, ja, dass alles läuft, sondern schaut auch auf das, was für Gott wichtig ist. Und betet einfach und bittet den Heiligen Geist, dass er euch Gelegenheiten gibt, und ihr werdet sie bekommen. Es fängt ja schon an. Die Tatsache, dass ich heute hier eingeladen bin und euch darüber was erzählen, ist ein Anfang. Und es weckt ein gewisses Verständnis in euch. Ihr habt vielleicht über diese Dinge noch nie nachgedacht. Und ihr fangt an, heute, jetzt, in diesem Moment darüber nachzudenken. Und wir müssen einfach verstehen, dass Gemeindebau nicht ein Selbstzweck ist, dass wir einfach eine schöne Gemeinde bauen, sondern wir sind berufen, jeder Einzelne und wir auch als Gemeinden. Wir sind dazu berufen, das Königreich Gottes zu bauen. Und das Königreich Gottes ist einfach weiter als das, was jetzt unsere Gemeinde nur unmittelbar betrifft. Und im 2. Korinther 3, Vers 14 steht eine interessante Stelle. Da heißt es, bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Also über dem Verständnis der Juden. Die lesen ja die Tora, die 5 Bücher Mose, und lesen sie in den Synagogen und erkennen aber doch nicht wirklich, wer ihr Gott ist. Und dann heißt es in dieser Bibelstelle, beseitigt wird sie, also die Decke, nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. So, was bedeutet das ganz praktisch? In meinen Augen, es ist eine Auslegung, es muss nicht unbedingt die ganze Auslegung sein, bedeutet es, dass wir einfach versuchen müssen, dass Juden sich Jesus Christus anschließen. Anders werden sie ihren Gott nicht erkennen. Und das werdet ihr sehen, wenn ich nachher unsere Arbeit ein bisschen mehr noch vorstelle, dass wir uns nicht so sehr darauf konzentrieren, irgendwie Israel zu segnen, irgendwie so ganz unspezifisch, so als Feigenblatt, dass wir vielleicht beten, ja, Herr, segne Israel oder so, sondern dass wir darin sehr, sehr spezifisch werden in diesem Segen aufgrund dieser und vieler anderer Bibelstellen. Die Decke wird den Juden nur weggenommen. Sie werden Gott nur erkennen, wenn sie sich Jesus Christus anschließen. Ja, it's 2 Corinthians 3, Vers 14. Also wenn wir Israel helfen wollen, also so generell Israel helfen wollen, dann müssen wir ihnen zuallererst Jesus bekannt machen. Das ist die eigentliche Hilfe. Ich war letztes Wochenende in Berlin. Da hat die messianisch-jüdische Bewegung in Deutschland, Betzah Shalom, 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und in der Festpredigt, es waren 500 Leute da versammelt, in der Festpredigt sagte der Hauptredner, der jüdische Hauptredner, er sagte, heimkommen bedeutet nicht in allererster Linie oder nicht nur nach Israel zurückkommen, sondern heimkommen für die Juden bedeutet in allererster Linie ihren Gott kennenlernen, Gott als den Vater kennenlernen, Jesus, Yeshua HaMashiach, als ihren Messias kennenzulernen. Und Gott möchte, dass sein Volk heimkommt zu ihm. Du denkst dir vielleicht, was will die jetzt eigentlich von mir? Ich habe eigentlich ganz andere Probleme. Du bist heute hierher gekommen, damit du einen Segen bekommst, damit du ein Wort für deinen Alltag bekommst. Und jetzt erzähle ich so abgehobene Sachen, mit denen ihr möglicherweise überhaupt nichts anfangen könnt. Ihr denkt euch vielleicht auch, ich habe eigentlich ganz andere Probleme, als Juden zu bekehren. Ich glaube, man muss den Anspruch nicht so hochhängen. Ich glaube, alles, was du tun musst, ist, Gott deine Bereitschaft zu geben. Indem du zum Beispiel betest, Herr, du kennst meine Situation, du kennst auch meine kleine Kraft, aber ich gebe dir meine Bereitschaft, das zu tun, wofür du mich geplant hast. Einfach nur so ein Gebet, ganz simpel. Allerdings muss ich euch sagen, so ein Gebet kann auch ein bisschen gefährlich sein. Man weiß nicht, wo es endet. Bei uns war das so, wir haben, also mein Mann und ich, wir haben schon immer ein Hobby gehabt. Wir sind immer gerne im Orient gereist. Viel früher in den 70er Jahren mit unserem R4 sind wir durch Ägypten gefahren und über den Suezkanal nach Israel und überall. Also wir waren wirklich im ganzen Orient. Und haben aber auch solche Gebete gebetet, die ich euch gerade gesagt habe. Ganz schlicht. Wir haben gesagt, Herr, wo immer du uns haben willst, wir sind bereit. Man denkt sich da nichts Böses, aber wie gesagt, es ist ein sehr schlichtes Gebet, aber wenn das ehrlich ist, dann weiß ich nicht, wo du endest. Bei uns war es also so, wir haben dieses Gebet gebetet und das Ehepaar Häselbart, ich weiß nicht, kennt die irgendjemand hier? Christoph und Uta Häselbart vom Josua-Dienst? Ein Paar. Die wurden eingeladen nach Jerusalem, um da in einer Gemeinde in Jerusalem, in einer messianisch-jüdischen Gemeinde, eine Seelsorgewoche zu machen. Und sie haben gesagt, ach ja, Bernd und Susanne, ihr kennt euch ja da so gut aus, kommt doch mit und begleitet uns und helft uns. Na gut, wir haben das also gemacht. Wir haben damals alle noch in unseren normalen Berufen gearbeitet. Häselbart sind ja sehr bekannt als Konferenzsprecher, waren da viel unterwegs. Wir dachten, na ja, das wird mal eine so eine Woche und das war's dann. Dann sind wir also nach Jerusalem gereist, haben diese Seelsorgewoche in der Gemeinde dort gemacht und dann haben sie zu uns gesagt, wisst ihr eigentlich, dass die Christen aus der ganzen Welt mit vielen Israel-Werken Israel unterstützen, Israel den Staat unterstützen, aber dass bei uns Gläubigen nahezu nichts ankommt. Dann haben wir gesagt, nee, das wissen wir nicht. Ja, haben sie gesagt, wisst ihr, dass wir Gemeinden gar nicht normal einfach laufen lassen können? Gemeindegebäude haben wir eigentlich gar keine, weil wir gar nicht das Geld haben, einen Raum anzumieten. Wisst ihr auch, dass die meisten Pastoren in Israel einfach tagsüber arbeiten oder viele haben auch als Nachtwächter oder so gearbeitet und tagsüber ihre Gemeinden zu machen? Haben wir gesagt, nee, wissen wir nicht. Dann waren wir sehr erstaunt darüber, weil wir einfach gedacht haben, es gibt so viele Israel-Werke, die werden schon alle und so viel Geld aus aller Welt fließt nach Israel, das wird schon alles irgendwie passen. Und dann haben sie gesagt, nein, wir bitten euch, gründet einen Verein, dass wir der nur die Gläubigen in Israel versorgt mit ganz einfachen existenziellen Sachen, wie zum Beispiel Beamer, Instrumente, Gemeindegebäude, Pastorengehälter. Und denkt dabei nicht nur an die messianischen Juden, sondern es gibt auch arabische Christen im Land. Und bedenkt auch die, weil die meisten Leute, die Israel unterstützen, geben es eben an den Staat oder an die Juden, nahezu niemand an arabische Christen. Aha, es war also völlig neu für uns. Wir haben gebetet darüber und haben empfunden, Gott ruft uns da in was hinein, in ein Abenteuer, womit wir nie gerechnet hätten. Häselbarts waren als vorher, bevor sie den Josua-Dienst gemacht haben, viele Jahre als Entwicklungshelfer tätig. Und die haben gesagt, also aufgrund ihrer Erfahrung, also wenn man was in einem anderen Land macht, dann braucht man immer einheimische Partner dort. Also wir können nicht irgendwas machen von außen, da macht man oft mehr falsch als richtig, gibt man es dann auch an die falschen Leute. Wir brauchen einen einheimischen Partner. Den müssen wir finden. Gut, wir sind also nach der Woche wieder nach Hause gereist und haben gesagt, wir müssen noch einmal extra nach Israel kommen, müssen hier in Deutschland den Verein gründen, müssen dann nach Israel gehen und einen Partner suchen. Gut, wie machst du das, wenn du in ein Land kommst, du kennst nahezu niemanden, wie willst du einen Partner finden? Wir haben es ganz einfach gemacht, wir waren von der Gemeindegröße damals ungefähr so wie ihr jetzt. Wir haben unsere Mitarbeiter zu uns geholt und haben gesagt, bitte segnet uns, bevor wir da nach Israel fahren und auf Partnersuche gehen. Also die haben uns gesegnet und einer von unseren Mitarbeitern hatte ein Bild. Das war ziemlich komisch. Er hat in dem Bild gesehen eine große Salatschüssel, und hat gesagt, ich sehe eine große Salatschüssel und ihr müsst den ganzen Salat essen bis zum letzten Blatt und dann werdet ihr den richtigen Partner haben. Naja, vielleicht habt ihr das ja auch schon erlebt in solchen Versammlungen. Manchmal kommen so Sachen, die sind schon ein bisschen strange und du denkst dir, okay. Also wir sind nach Israel gereist sind 10 Tage lang durchs Land gefahren auf der Suche nach einem Partner für diesen gerade neu entstandenen Philippusdienst. Ja, und dann haben wir viele wichtige Leute getroffen, sehr, sehr viel gute, interessante Leute. Und wir kamen nach 10 Tagen wieder zurück nach Jerusalem und haben gesagt, unser Partner war nicht dabei. Und wir waren ein bisschen enttäuscht. So, wir haben uns verabschiedet, Hesselbart sind ins Flugzeug nach Zürich geflogen und Bernd und ich, wir sind nach München zurückgeflogen. Und als wir daheim waren, damals gab es noch nicht so wie heute iPhone und alle solche Sachen, haben wir lag ein Fax da und auf dem Fax stand von Christoph geschrieben, wir haben das letzte Salatblatt gefunden. Okay, was war passiert? Sie saßen im Flugzeug nach Zürich und neben ihnen saß unser heutiger Partner Evan Thomas, Pastor einer messianisch-jüdischen Gemeinde in Netanya in der Sharon-Ebene in Israel. Und sie haben erzählt, sie saßen da in so einer Dreierreihe, kannten sich natürlich nicht und fingen so ein Gespräch an. Und Evan hat sie gefragt, was habt ihr eigentlich so in Israel gemacht und so. Und Christoph fing an zu erzählen. Und als sie in Zürich gelandet sind, hatte Christoph die ganze Vision vom Philippusdienst erzählt, was wir machen wollen. Und wir hatten genau den richtigen Mann gefunden. Was wir damals nicht wussten, es ist ja so schon toll genug, die Geschichte, aber was wir damals nicht wussten, dass wir wirklich den Mann gefunden haben in Evan Thomas, in Israel, der am weitesten sich in der Versöhnungsarbeit aus dem Fenster lehnt. Ich kenne bis heute niemanden in Israel, der so stark mit arabischen Christen zusammenarbeitet und so stark diese Vision hat von einem Leib wie er. Also Gott hat wirklich den perfekten Mann für uns ausgesucht. Soweit zu dem Thema, wenn ihr dieses schlichte Gebet betet, das ich euch vorhin ans Herz gelegt habe, ihr wisst nicht, wo es endet. So hat also unser Versöhnungsdienst begonnen und Gott hat dann immer wieder gesprochen und es hat sich entwickelt. Wir waren von Anfang an, das habe ich euch erzählt, dachten wir, wir sollen die Gemeinde in Israel, Gemeinde meine ich damit wirklich umfassend, ja, also alle Gemeinden aller Couleur, messianisch, jüdisch, arabisch, christlich. Wir sollen sie segnen, wir sollen sie ihnen ganz praktisch helfen. Wir sollen einfach Geld sammeln für Projekte, für Gemeindegebäude und all solche Dinge. So hat es begonnen. Wenn man aber von Projekten spricht, klingt so relativ kalt, dann meine ich damit eigentlich Menschen. Und wir haben viele, viele liebe Menschen kennengelernt auf diesem Weg. Eine der Gemeinden, die wir ziemlich am Anfang kennengelernt haben, die begleiten wir von ihrer Entstehungsgeschichte bis heute. Die sind entstanden in einem normalen Wohnzimmer. Die sind in Galiläa beheimatet, eine messianisch-jüdische Gemeinde. Die haben in einem Wohnzimmer angefangen und heute hat die Gemeinde 160 Personen und sie mussten ihr Gemeindegebäude verlassen und leben im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße. Die feiern jetzt schon den ganzen Sommer über in Parks Gottesdienst. Also das ist ja eigentlich schon vielleicht ein gutes evangelistisches Tool, aber auf Dauer gesehen, ehrlich gesagt, auch mühsam mit 160 Leuten, mit dem ganzen Equipment, den Kindern, alles was dazugehört, auf der Straße Gottesdienst feiern. Sie haben jetzt ein neues Gemeindegebäude, können das aber noch nicht beziehen, weil sie es erst noch herrichten müssen. Und warum erzähle ich euch das so ausgiebig? Da können wir mal das erste Foto zeigen. Weil ich euch einfach sagen möchte, hinter Projekten stecken Menschen. Das ist also das neue Gebäude. Ich habe das auch mal ausgedruckt. Das könnt ihr mal durchgehen lassen. Vielleicht möchte ein oder andere sich das behalten als Erinnerung. Das ist also das neue Gemeindegebäude in Karmiel in Galiläa. Und das müssen sie jetzt herrichten. Ich habe gestern mit dem Pastor, mit Jossi geschrieben. Er sagt, vielleicht Ende des Monats können sie das Gebäude beziehen. Bis dahin, wie gesagt, seit Monaten feiern sie in Parks. Zeigst du mal das nächste Bild? Das ist also die Gemeinde noch in ihrem alten Gemeindegebäude. Das war der letzte Gottesdienst, den sie noch im alten Gebäude gefeiert haben. Warum erzähle ich euch das so ausgiebig? Weil ich einfach sagen möchte, wenn ich von Projekten spreche, dann haben wir nicht einfach irgendwelche kaltherzigen Dinge, wo wir sagen, naja, da geben wir mal ein bisschen Geld und da geben wir ein bisschen Geld. Sondern was wir tun, ist etwas Einmaliges in der Geschichte, in der Kirchengeschichte da unterstützen. Und ich möchte euch wirklich ermuntern und ermutigen, steigt da auch mit ein in diesem Geschehen. Zum ersten Mal seit der Urgemeinde. Die Urgemeinde war eine jüdische Gemeinde. Dann erst haben sich Nichtjuden angeschlossen. Zum ersten Mal seit der Urgemeinde gibt es wieder jüdisches Leben, die an Jesus glauben in Israel. Seit der Staatsgründung Israels fängt diese Bewegung an zu wachsen. Als ich 1977 zum ersten Mal in Israel war, gab es eine Handvoll Familien im ganzen Land, Juden, die an Jesus geglaubt haben. Und heute sprechen wir von etwa 120 Gemeinden und 12.000 Gläubigen. Es ist etwas, wo Gott seine Finger im Spiel hat, wo er sein Volk nicht nur nach Hause führt, sondern nach Hause bringt zum Vater. Und das möchte ich euch einfach als größeres Bild, als größere Perspektive geben. Sich in Israel, in diese Dinge zu investieren, heißt, in die Heilsgeschichte Gottes mit rein zu investieren. Es ist nicht einfach irgendein Missionsprojekt, wo man Amen was gibt, sondern es ist etwas, wo das Herz Gottes leidenschaftlich drin schlägt. Wir haben also so angefangen mit diesen sogenannten Projekten und dann ging es weiter. Wir waren mal in einer Gebetsversammlung in Zichron Jakov, das ist in der Nähe von Haifa, ein Ort. Und da haben wir uns getroffen, es war eine Väter- und Mütter-Gebetsversammlung. Wir haben als Leiter in Israel, Leiter aus Deutschland, sind wir für ein paar Tage zusammengekommen und haben einfach gebetet und haben den Herrn gesucht, wie wir gemeinsam in den Dingen weitergehen können, wie wir helfen können, auch aus den Nationen Reich Gottes zu bauen in Israel. Und während dieser Zeit in Zichron Jakov hatte ein Pastor aus Jaffa ein Bild. Ganz schlicht, sehr schlicht. Es fängt meistens sehr schlicht an. Und zwar war das Bild so, ein Jugendlicher aus Deutschland geht Hand in Hand mit einem Jugendlichen aus Israel durch Auschwitz, durch die Konzentrationslager. Und er hat dieses Bild mitgeteilt und wir haben irgendwie empfunden, Gott spricht hier zu uns. Und dann haben wir etwas gegründet, das nennt sich Yad Beyad, Hand in Hand. Das ist ein deutsch-israelischer Jugendaustausch, der jetzt bereits seit 11 Jahren ist. Und der besteht darin, dass wir israelische Jugendliche hierher einladen. Sie verbringen die jungen Leute eine Woche miteinander, bilden Paare eben Hand in Hand und gehen dann gemeinsam, fahren sie nach Polen und gehen gemeinsam durch die Konzentrationslager, betend an, sie sehen an, was passiert ist in der Vergangenheit, aber sie blicken auch nach vorne. Wie können wir in Zukunft, wie können wir die Zukunft gestalten? Wie können wir als Gläubige in Israel und Deutschland Beziehungen anfangen, Beziehungen knüpfen? Und ich möchte euch jetzt dann gleich einen Videoclip zeigen, was in diesem Jahr, jetzt im August, war Yad Beyad bei uns in der Gemeinde. Wir machen das also überall. Es war schon in Stuttgart, in Berlin, in Ulm, überall in Deutschland war das schon. Und in diesem Jahr war es bei uns in der Gemeinde. Und ich zeige euch einen ganz kurzen Clip, wie die Jugendlichen Hand in Hand da durch Auschwitz und Birkenau gegangen sind. Und bevor wir den Clip anschauen, möchte ich euch auf zwei Szenen in diesem Clip aufmerksam machen, weil ihr das sonst nicht versteht, wenn es euch vorher nicht jemand gesagt hat. Man sieht einmal eine Szene, wie junge Leute, die Israelis, da hängen so Schilder und die gucken in diesen Schildern nach. Und zwar war das so, da war in Auschwitz eine Ausstellung von Yad Vashem, das ist die Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem. Und die haben eine Ausstellung dort gehabt, wo Namenslisten waren, Namen der Ermordeten. Und die jungen Israelis sind da gestanden und haben in diesen Listen nachgeschaut, wo sie die Namen ihrer Verwandten finden. Und für die jungen Deutschen war das ein Schlüsselerlebnis, weil jeder hat natürlich über den Holocaust in der Schule gelernt, aber irgendwie bleibt es, ehrlich gesagt, für junge Leute von heute, ich meine, es ist 70 Jahre her, das bleibt irgendwie, ja, halt auch wieder eine Geschichtsstunde. Und als sie dann neben ihrem israelischen Partner da standen und die haben die Namen ihrer Verwandten gesucht, die ermordet wurden, ist Geschichte auf einmal sehr lebendig geworden. Und sie haben verstanden, dass sie als Deutsche einfach Teil auch dieser Geschichte sind. Nicht nur irgendwas, was mal die Nazis gemacht haben. Und wir machen dieses Programm nicht, um jungen Leuten ein schlechtes Gewissen einzureden, das brauchen sie nicht haben, sondern um zu sagen, wie können wir die Zukunft gestalten? Wie können wir das ganz, ganz praktisch machen, dass junge Leute in Kontakt kommen mit Israelis? Und dann gibt es noch eine zweite Szene. Am Ende des zweiten Tages, auf die ich euch aufmerksam machen möchte in dem Clip, am Ende des zweiten Tages, wenn die durch Birkenau gehen, feiern sie gemeinsam Abendmahl. Und diese zwei Tage durch Auschwitz und Birkenau bringen die jungen Leute emotional oft wirklich sehr an ihre Grenzen. Und während diesem Abendmahl ist es, wie wenn Gott sie wieder abholt und sagt, egal ob Täter oder Opfer, in meinem Blut bist du gerechtfertigt und du kannst zu mir kommen. Und in meinem Blut ist die Vergebung. Und da seht ihr, wie der israelische Leiter von Yad Beyad, der schüttet dann den restlichen Wein, schüttet er aus. Und es ist auf die Asche von Millionen von Juden, die dort umgebracht wurden in Birkenau. Und dieses Symbolhafte, dieser Akt, der bringt so viel Heilung. Und das möchte ich euch einfach vorher erzählen, weil sonst könnt ihr das nicht verstehen, was wir jetzt gleich sehen werden. Ja, jetzt vielleicht die Gelegenheit, ich habe euch ein paar Karten mitgebracht. Das hat jetzt ist nicht von unserer Organisation, das hat mir eine befreundete Organisation geschenkt, die ich euch einfach jedem von euch eine schenken möchte. Die könnt ihr mal rumgehen lassen. Und wenn ihr alles vergessen habt von diesem Vormittag, weil es so langweilig war, dann habt ihr immer noch die Karte und könnt euch erinnern an diesen Auftrag, dass wir sein Volk trösten sollen und dass wir sein Volk zur Eifersucht reizen sollen. Das nächste, was wir angefangen haben, war, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur Geld nach Israel geben, wir möchten auch einen geistlichen Input geben. Wir möchten einfach auch geistlich mehr Seite an Seite mit unseren jüdischen Geschwistern sein. Und da gab es eine Vision von Wolfhard Magis, ich weiß nicht, ob den irgendjemand kennt von euch. Du kennst immer alle, also du hast jetzt jedes Mal super. Ja. Ja. Also Wolfhard hatte eine Vision, wo er gesehen hat, wie das Mittelmeer, ich weiß nicht, ob jemand schon mal in Israel war. War jemand von euch schon mal in Israel? Noch nicht? Ja, ihr? Also da, wenn man da hinfliegt auf Tel Aviv zu, da sieht man diese lange Mittelmeerlinie, wie da das Wasser immer an die Küste schwappt. Und Wolfhard hatte eine Vision, wo er gesehen hat, wie wir mit Gebet nach Israel reinkommen, wie dieses Wasser, das an die Küste schwappt und durch unser Gebet wirklich die geistliche Szene dort verändern. Zeigst du mal bitte das nächste Foto? So haben wir angefangen, aufgrund dieser Vision von Wolfhard, Gebetsreisen. Könnt ihr auch machen in eurer Gemeinde. Ihr braucht nur zwischen 3 bis 5 Leute, die bereit sind, für eine Woche nach Israel in eine Gemeinde zu gehen. Das ist gerade in Jaffa die Gemeinde. Seht ihr, die beten da auf dem Dach des Hauses. Und hinten ist das Mittelmeer. Und einfach, wo wir anfangen, regelmäßig, wir senden das ganze Jahr über Gebetsgruppen nach Israel in Gemeinden rein, in arabische, in jüdische Gemeinden und beten dort, weil ich habe euch das vorhin schon gesagt, wir wollen spezifisch werden. Wir wollen nicht einfach nur irgendwie, ach ja, jetzt geben wir ein bisschen Geld und ab nach Israel, dann haben wir unser Gewissen beruhigt, sondern wir wollen ganz, ganz konkret, spezifisch an diesem Auftrag Gottes mitwirken und wir wollen euch auch allen die Gelegenheit geben, da kann jeder mit, sowas kann jeder machen. Also jeder, der Christ ist und schon mal ein Gebet gebetet hat, so muss ich dazu sagen, ganz konkret damit helfen. Und das nächste und letzte, was ich euch vorstellen möchte, sind die Reisen. Das ist in diesem Jahr gewesen. Da hinten seht ihr mich. Und ganz hinten sind die Golanhöhen. Das ist da an der Grenze zu Libanon. Ich nehme einmal im Jahr eine Gruppe von Multiplikatoren mit nach Israel und zeige ihnen dieses von mir so ungeliebte Wort Projekte, das, was wir machen in Israel. Wir besuchen Gemeinden, wir gehen auch nach Bethlehem, wir gehen auch in die Westbank. Und warum mache ich das? Weil ich möchte euch herausfordern. Ich möchte euch mit hineinnehmen. Es ist nicht etwas, was Gott schon irgendwie machen wird, sondern alles, was da geschieht, ist etwas, wo er unsere Mitarbeit will, wo er das möchte, dass wir seinen Herzschlag teilen. Da, wo seine Liebe ist, dass wir auch da unsere Liebe haben oder finden. Und deswegen frag dich heute Gott, möchtest du mit dabei sein in dem Werk, das ich heute unter meinem Volk mache? Ich brauche Arbeiter im Erntefeld. Bist du einer von ihnen? Und jetzt kommt meine letzte Bibelstelle, Römer 11, Vers 15. Heute haben wir es mit dem Römerbrief, aber das ist einfach der zentrale Brief. Und da heißt es, wenn nämlich schon die Verwerfung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederannahme bedeuten? Nichts Geringeres als das Tote lebendig werden. Und was sagt dieser Satz aus? Er sagt aus, in einer gewissen Weise, diese Verwerfung Israels, sie haben den Messias nicht angenommen und deswegen ist die Botschaft durch die ganze Welt gegangen, uns zum Heil, uns zum Guten. Aber wenn sie jetzt Jesus annehmen, wenn sie ihren Messias erkennen, wie viel mehr wird es für uns als Nationen, für jede einzelne Gemeinde, Leben aus den Toten bringen. Amen. Ich möchte euch jetzt noch unser Buch vorstellen. Es ist ganz, ganz neu rausgekommen. Das heißt, das Leben der Israelis, Zeugnisse von Glauben und Hoffnung. Soll ich das auch ins Mikro sprechen? Egal. Also dieses Buch, ganz neu erschienen, es kostet 4,95 Euro. Ich hab's auf Englisch und Deutsch drauf dabei. Da ist nochmal die Geschichte, die ich euch erzählt habe. Die Entstehung des Philippusdienstes ist drin, aber auch von unseren Partnern. Von Evan Thomas habe ich euch ein bisschen ausführlicher erzählt. Wir haben arabische Partner. Und diese ganze Vielfalt, diese ganze Buntheit, da gibt es äthiopische Juden, da gibt es russische Juden, da gibt es arabische Christen. Unglaublich, was für eine Vielfalt in diesem Land ist. Die ist da beschrieben in Form von Zeugnissen. Es ist ganz einfach zu lesen, unterhältlich und trotzdem lernst du sehr, sehr viel über das, was ich versucht habe, euch heute nahe zu bringen. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen und auffordern, zu mir zu kommen. Ich habe da hinten einen Stand aufgebaut. Da könnt ihr auch schon Weihnachtsgeschenke einkaufen, Olivenholz aus Bethlehem, Weihnachtsschmuck und auch alle möglichen Sachen aus Israel. Die DVD, die dort liegt, ist kostenlos. Das Buch kostet 4,95 Euro. Und ansonsten kommt einfach zu mir und redet noch ein bisschen mit mir. Würde mich freuen. Danke.